Es ist so viel Technologie drin, es sind so viele Abhängigkeiten drin und da kann eine KI wirklich wunderbar unterstützen. Ne? Und das ist ein schönes Beispiel. Da muss der Außendienst, der im Zweifel diese Maschine verkauft, ja nicht Angst um seinen Job haben, sondern es ist einfach ein Enablement, dass ich viel, viel besser auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen kann und der Kunde dann entsprechend auch eine Customer Experience bekommt, wie er sie erwartet.
Kommt zum Erfolg. Der KI-Podcast.
Herzlich willkommen zu Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast für Trailblazer und Unternehmen, die KI in der Praxis nutzen wollen. Heute bei mir zu Gast Philipp Fußpeter von der MHP. Herzlich willkommen.
Hallo Patrick, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Philipp, damit unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen wissen, wer du bist, was du machst, haben wir einen kleinen Lebenslauf für dich vorbereitet und den von einer KI sprechen lassen. Und da hören wir jetzt mal rein.
Ich bin gespannt.
Heute bei uns zu Gast, ein Mann, der schon als Kind Pilot werden wollte. Diesen Traum hat sich Philipp Fußpeter bis jetzt bewahrt. Als Partner für Customer Air Service bei MHP hat er jederzeit das Ruder selbst in der Hand. Aber Philipp liebt es, aus seinem ausgebauten Van zu arbeiten. Damit tourt er durch die Weltgeschichte und wählt sich aus allen möglichen Ländern in seine Meetings ein. Die einzige Frage, die sich noch stellt, kocht Philipp auch im Van 5-Sterne-Menüs oder fährt der leidenschaftliche Koch in den Drive-In? Mitverantwortlich für seinen Erfolg und Gamechanger in der Berufswahl, künstliche Intelligenz. Laut Philipp wird KI in Zukunft omnipräsent und nahezu überall auf der Welt als Assistent im Einsatz sein. Nur eins wird noch präsenter in den verschiedenen Ländern dieser Welt sein. Philipp in seinem Van.
Sehr spannend, Philipp. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Koch und ich stelle mir jetzt vor, wie du aus deinem Van, deiner Outdoor-Kitchen so mit so Rollwagen rausziehst und da richtig was zauberst. Wie bist du da ausgestattet?
Eigentlich sogar ganz gut, muss man sagen. Ich habe ein Induktionskochfeld im Van verbaut. Ich habe sogar einen Dampfgarer, was vielleicht relativ ungewöhnlich ist für ein Wohnmobil oder einen Van. Aber trotzdem ist man natürlich platzmäßig eingeschränkt. Und ich würde sagen, der Pragmatismus wiegt dann schon vor der Sterne- oder Gourmet-Küche. Gleichwohl versuchen wir schon immer, lokale Produkte auf Märkten, wo wir uns dann aufhalten, zu kaufen und das Bestmögliche draus zu machen. Die typische Campingküche.
Okay. Ja, das klingt ja aufregend, gerade wenn man lokal die Sachen einkaufen kann und wenn man sich vielleicht nicht so mit der Küche auseinandergesetzt hat, daraus was zu zaubern. Sehr schön. Du hast ja vor über 12 Jahren bei Klaas dein erstes Daten- und KI-Projekt gehabt. 12 Jahre ist eine lange Zeit. Salesforce hat vor über 10 Jahren mit KI angefangen. Da seid ihr ja ziemlich vorne dran gewesen schon. Wie lief das damals?
Das stimmt. Wir waren damals recht früh dran und ja, heute vielleicht salopp gesagt, wird man das unter Jugendforscht betiteln. Ne? In der Landtechnik, also bei landwirtschaftlichen Maschinen, ist es so, dass diese Maschinen schon seit nahezu 20 Jahren vernetzt sind. Also die Use Cases, ich habe ein Kommunikationsmodul an Bord der Landmaschinen und übertrage Daten, um Ernteprozesse zum Beispiel zu verbessern oder um die Ernte-Logistikkette zu verbessern, gibt es schon sehr, sehr lange. Mhm. Man hat diese Daten bloß nicht so nutzbar gemacht und den Wert der Daten erkannt. Und wir haben eben vor 12 Jahren das erste Mal diesen Auftrag bekommen. Mensch, wir haben doch ganz viele vernetzte Maschinen. Was können wir denn eigentlich daraus noch für Erkenntnisse erzielen? Da hat man ja damals noch, man hat gar nicht über KI direkt gesprochen, sondern es ging erstmal um Big Data.
Und Predictions.
Prediction, Predictive Maintenance war so ein Thema. Ne? Mhm. Also gerade im B2B-Bereich geht es ja um Uptime, wie man sagt. Das heißt, eine Maschine, eine Baumaschine oder Landmaschine oder auch ein LKW müssen fahren, damit sie oder arbeiten, damit sie Geld verdienen. Ja. Und das Thema Uptime ist da. Und dann hat man ja am Anfang sich an Cases rangewagt zu Predictive Maintenance. Ne? Wir müssen die Ausfallzeiten minimieren und dann aber schon erkannt, man kann noch viel, viel mehr Erkenntnisse eigentlich aus diesen Daten erzielen und viel, viel mehr Insights gewinnen. Und damals kam eben diese Zeit so hoch, wo man sagte, wir setzen jetzt mal eine Datenplattform auf, ziehen alles an Daten aus diesen Maschinen ab und schauen mal, was wir für Erkenntnisse denn haben. Aber die Technologien waren damals natürlich noch in einem ganz anderen Stadium, mhm. Wo sich nahezu auch täglich, wöchentlich wieder etwas geändert hat, neue Innovationen rangekommen sind. Aber das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit.
Und habt ihr damals auch unterschiedliche Datenquellen zusammengefasst oder ging es eigentlich nur um die IoT-Daten von den Landmaschinen?
Wir haben erst angefangen, die IoT-Daten von den Landmaschinen zu analysieren und besser zu analysieren. Die Anfrage kam übrigens aus der Produktentwicklung, die gesagt hat, also ich möchte viel mehr Erkenntnisse aus dem Feld haben, um ganz gezielt auch in die Produktentwicklung zu investieren und zu sagen, ich möchte wissen, wie die Maschinen in den einzelnen Ländern fahren, weil da gibt es ja schon Unterschiede. Ne? Mhm. Vielleicht habe ich in Deutschland sehr viel kleinere Felder als in der Ukraine oder in Russland. Und da diese Erkenntnis herauszuziehen, wie werden eigentlich diese Maschinen auf den Feldern dieser Welt bewegt und wie muss ich dementsprechend meine Produkte ausrichten und neu entwickeln. Diese Erkenntnisse wollte man haben. Und das hat auch gut funktioniert. Da haben wir schon sehr viele Aha-Effekte erzielt. Man kam schneller an Erkenntnisse ran, als man das in der Vergangenheit hatte.
Um die Produkte zu verbessern.
Um die Produkte zu verbessern. Und dann haben wir natürlich angefangen zu sagen, wo könnte das denn noch sinnvoll sein? Also haben wir angefangen, in unser CRM-System zu gehen und sagen, wir haben ja auch Kundendaten im CRM-System und wir wissen ja eigentlich, welche Maschinen haben welche Kunden. Und wenn ich das sozusagen nochmal in Einklang bringe mit den Nutzungsprofilen, wie werden diese Maschinen eigentlich von diesen Kunden bewegt und was haben die für Bedürfnisse, haben wir schon überlegt, wie kann ich in zum Beispiel einen personalisierten Vertriebsprozess gehen. Eine Landmaschine wird normalerweise finanziert und läuft dann 3 bis 5 Jahre und im Anschluss gibt es dann eben eine neue Maschine und man nimmt diese Maschinen dann als OEM zurück und verkauft sie dann gebraucht. Und da eine personalisierte Produktempfehlung zu machen, wir wissen ja, du hast diese Maschine in den letzten 5 Jahren mit folgendem Nutzungsprofil benutzt und wir empfehlen dir folgende Konfiguration für deine Folgemaschine. Das ist natürlich auch dann etwas, was ein besonderes Kundenerlebnis dann macht. Ja. Und sagt, ich weiß, wie ich personalisierten Vertrieb bei meinen Kunden mache. Und was es auch schon immer gab, schon seit 20 Jahren, natürlich noch mehr Erkenntnisse den Kunden selbst zur Verfügung zu stellen, um ihnen Tipps zu geben, wie sie den Einsatz der Maschine verbessern können. Viele der Kunden in der Landwirtschaft haben mehrere Maschinen, idealerweise dann zum Beispiel auch von Glas, um zu gucken, wie funktionieren diese Maschinen im Verbund. Oder einzelne Fahrer fahren vielleicht nicht ganz so optimal mit den Maschinen. Die Maschineneinstellung ist nicht richtig, um dann wiederum Empfehlungen zu geben.
Das heißt, ihr habt damals schon die konsolidierten Daten mit Erkenntnissen euren Kunden zur Verfügung gestellt, um ihnen Empfehlungen zu geben, wie sie die Maschine besser nutzen können.
Genau, das fing erstmal, ich sag mal, ganz trivial in Anführungszeichen. Damals war das nicht trivial. Heute würde man das trivial nennen mit Dashboards an, um zu zeigen, welchen Ernteertrag habe ich von welchem Teil des Feldes eigentlich runtergeholt? Wie viel haben die Maschinen verbraucht? Und wo sind eigentlich gerade meine Maschinen? Also es geht in der Ernte, das ist ja immer ein kurzes Erntezeitfenster, ja. Geht es auch ganz viel um Logistikoptimierung, um zu schauen, dass das, was ich geerntet habe auf einem Mähdrescher zum Beispiel, auch optimal abgefahren wird in ein Getreidesilo. Und diesen Ernteprozess zu organisieren, haben wir damals eben mit Technologie unterstützt. Diese Empfehlung und wie funktionieren diese Daten eigentlich zusammen, ist natürlich jetzt ein Prozess, der sich jetzt schon eigentlich 20 Jahre hinzieht, mit Data Lakes zusammengefasst seit 10 Jahren hinzieht, wo man jetzt nicht sagt, da ist man fertig und es funktioniert alles wunderbar, sondern es kommt ja neue Sensorik an Bord. Gewisse Sensorik, hat man vielleicht auch festgestellt, ist gar nicht zu gebrauchen, ne? Zumindest nicht für diesen Zweck, um eine Empfehlung auszusprechen oder Predictive Maintenance zu machen. Auch da sind natürlich dann Erkenntnisse in die Produktentwicklung gegangen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine Reise, auf die man sich damals begeben hat und die nach wie vor anhält und andauert. Ne? Und vielleicht auch am Anfang, ne, man ist ja mit Proof of Concepts immer recht schnell dabei und kann Erfolge erzielen und denkt, gefühlt, das ist ja jetzt schon 80% der Wegstrecke. Wir haben ja schon super Resultate und in 6 Monaten sind wir damit live vor Kunde. Das ist ja mitnichten so. Ne? Also auch diese Reise ist natürlich jetzt dann deutlich länger gewesen und zieht sich länger hin, als man vielleicht damals auch im Management und wir selber erwartet haben.
Klar, aber in einer Branche, wo das wahrscheinlich kaum jemand erwarten würde. Ne?
In der Branche, das war immer der Aha-Effekt, den wir damals hatten. Und das war auch meine Erkenntnis. Ich wurde damals ganz viel auf einmal als Keynote-Speaker in die Automobilindustrie eingeladen, die dann angefangen haben, auch ihre Fahrzeuge ja zu vernetzen. Und die Landtechnik, das war immer so bei Managementkonferenzen, Top-Führungskräfte-Meetings, bei den OEMs so ein Aha-Effekt. Wir wussten ja gar nicht, dass die Landtechnik schon so weit ist. Ja. Auch Datenstandards hat zur herstellerübergreifenden Übertragung von Daten. Das war alles schon gesetzt. Und insofern war das eine tolle Zeit, wo man auch richtig stolz drauf sein konnte, was man da schon geschaffen hatte.
Ja, jetzt bist du ja mittlerweile bei der MHP tätig.
Genau.
Was hat sich denn aus deiner Sicht so damals geändert?
Also wir haben ja so verschiedene Phasen, das hatte ich gerade eingangs ja schon mal gesagt, erlebt. Wir haben vor 10 Jahren, 12 Jahren über Big Data gesprochen. Dann kam ja so die erste Welle der KI vor 5, 6, 7 Jahren, ne, wo man auch viel ausprobiert hat. Was kann ich mit Machine Learning zum Beispiel machen? Und jetzt sind wir natürlich mit generativer KI, die so seit 2, 3 Jahren, je nachdem, wo man so hinschaut, massiv Einzug erhält, viel besser und nahbarer an Technologie. Also ich kann Technologie viel schneller bei den Unternehmen einsetzen, weil es eben mittlerweile Plattformen gibt, die es mir ermöglichen. Ich muss schon noch technische Kenntnisse haben, ja, ne, das darf man nicht falsch verstehen, aber wo ich sehr schnell und dann auch viel schneller als früher zu Resultaten kommen kann und wo man sich weniger auf die bestehende Analyse von Daten nur konzentriert und sagt, wie kann ich, ne, durch Machine Learning etwas besser machen oder Muster erkennen, sondern einfach in so unterstützende und kreative Prozesse reingehen. Das heißt, KI hält jetzt Einzug in Unternehmensbereiche, wo wir vor 5, 6, 7 Jahren vielleicht überhaupt noch nicht dran gedacht haben, viele oder die meisten von uns wahrscheinlich. Und wo sich mit Sicherheit auch in den nächsten 5 Jahren noch fast dramatisch was ändern wird. Ne?
Schnell ist ja jetzt nicht unbedingt für jeden vorteilhaft. Wie hast du das bei den Unternehmen in den Projekten mit der Annahme, mit der Adoption wahrgenommen?
Ja, ich selber bin immer einer, der ist von neuen Technologien immer sehr begeistert. Ich adaptiere das immer gerne früh, ob es nun privat ist, sei es Richtung Smart Home zum Beispiel oder auch in Unternehmen. Es kommt etwas Neues raus, dann versuche ich das immer schnell zu adaptieren. Und merke dann schon, man kann mit Proof of Concepts, wenn man das dann implementiert, schon schnell Erfolge erzielen. Ich glaube aber, ich war ja bei Klaas dann auch die letzten 3 Jahre für die digitale Transformation in Summe verantwortlich. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, durch die Proof of Concepts hat man immer und MVPs hat man viele Show-Effekte, wie die Zukunft aussehen kann.
Ja.
Dann ist man aber immer noch ein ganzes Stück davon entfernt, das, ich sag mal, zu operationalisieren. Und ich glaube, daran scheitern wir oftmals immer noch, dass ich neue Technologien operationalisiere und die wirklich in Summe in einem Unternehmen einsetze. Und das habe ich persönlich auch teilweise immer unterschätzt, weil ich ja selber immer sehr begeistert war und gesagt habe, Leute, das ist doch die Zukunft, das müssen wir doch jetzt annehmen. Und ich glaube, dieser Transformational Change, also das Change Management in den Unternehmen, das braucht einfach mehr Zeit, als man meistens in den meisten Projekten mit einrechnet. Ne? Prozesse und Organisation.
Und an welchen Themen liegt das an deiner Meinung nach hauptsächlich?
Ich glaube, dass es liegt wahrscheinlich in der Natur der Menschen, dass Veränderung, ne, in einem etablierten System, wo alles erstmal gut läuft. Und muss ja auch sagen, wenn man sich die deutsche Wirtschaft anschaut, die letzten 10 Jahre, das ist immer aufwärts gegangen, immer Wachstum. Gerade bei uns in unserer Domäne, MAP, im Bereich Automotive und Manufacturing, haben alle Unternehmen sensationelle Wachstumszahlen hingelegt, gute Ergebnisse abgeliefert. Und wenn jemand kommt und sagt, ich bringe jetzt noch mal etwas Neues mit und möchte etwas verändern, dann kommt natürlich schon erstmal die Rückfrage, aber es funktioniert doch wunderbar. Wir wachsen eigentlich jedes Jahr, wir verkaufen sehr viele Produkte. Mehr geht doch gar nicht. Warum müssen wir jetzt eigentlich etwas ändern? Und meine zweite Erkenntnis war, Veränderung, auch nehmen wir mal KI als Beispiel, wird immer erstmal als etwas Positives wahrgenommen, solange es nicht Veränderung bei einem selbst in seinem eigenen Bereich bedeutet. Ne?
Ja.
Also jeder findet das erstmal gut, wenn man in einem Konzern, ne, wir müssen Folgendes machen, wir machen vielleicht auch neue Geschäftsmodelle durch KI gefüttert. Das wird erstmal sehr, sehr positiv angenommen. Wenn das aber durchaus vielleicht auch prozessuale, strukturelle Veränderungen bedeutet, wo man vielleicht Aufgaben und Kompetenzen abgeben muss, wo sich das Einsatzgebiet der Mitarbeiter ändert, dann wird schon schwieriger. Das ist ja durchaus etwas, auch unangenehm, aus der Komfortzone raus.
Ja.
Und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich fast die wichtigste Komponente ist. Da kann man jedes IT-Projekt drüber nehmen, aber ich glaube, die Veränderungen, die wir gerade durch die KI erleben, sind noch mal gravierender, als wir
weil
vielleicht
sie auch
die
mit vielen Unsicherheiten genau, verbunden sind. Ja.
Genau, wenn man es vergleicht, Einführung eines CRM-Systems oder eines ERP-Systems, ist es auch immer Veränderung, aber der Grundprozess bleibt gleich. In der KI erleben wir jetzt gerade einen so großen Sprung, der schon bedeutende Änderungen hervorruft. Und ich glaube, das löst eben schon erstmal Verunsicherung
und auch bei vielen Menschen aus.
Ne? Verschiebungen.
Jobs, die vielleicht so nicht mehr existieren und
genau.
Man dann neue Aufgabenfelder finden muss.
Genau. Und das ist eben genau der Punkt. Also es gibt dann oftmals ja diese Jobangst. Ne? Man sieht, eine KI automatisiert zum Beispiel einen Prozess und das, was ich bisher gemacht habe, kann ich in Zukunft nicht mehr tun, ist erstmal Angst da. Ne? Und wenn man sich die makroökonomische Lage anschaut, ist es ja so, dass wir eigentlich überall einen Fachkräftemangel haben und dass dieser sich ja in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch erheblich dramatisieren wird und dass wir da eigentlich gegen anarbeiten müssen und dass wir eigentlich Technologien wie KI unbedingt benötigen, um das sozusagen dann noch zu bewerkstelligen und weitere Effizienzgewinne zu erzielen, die wir haben müssen, um global wettbewerbsfähig zu sein.
Ja.
Und ich glaube, es braucht niemand Angst um seinen Job haben. Es geht dann eher um ein Upskilling oder Reskilling, weil zu tun gibt es in den Unternehmen mehr als genug.
Ja, absolut. Was sind denn KI-Projekte, die dich gerade begeistern?
Also ich finde, es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt ja einmal die internen Effizienzen, die ich sehr schnell mit Gen-AI-Projekten heben kann, wo ich Bots habe, die einem beim Erkenntnisgewinn, sage ich mal, unterstützen können. Sei es interne Compliance-Themen, wenn ich eine Frage habe, ob ich eine Einladung zum Abendessen zum Beispiel annehmen darf oder nicht, wo ich sehr schnell eine Antwort bekomme, innerhalb von einer Sekunde, wo ich vielleicht vorher im Zweifel mehrere Tage darauf warten musste, weil Kollegen aus der Compliance-Abteilung damit überlastet sind. Das finde ich sind so Quick-Wins, wo man sagt, das ist ja Wahnsinn. Ne? Ich lerne sozusagen die Large Language Models einmal auf mein Wissen an und kann da sehr, sehr schnell Erkenntnisse raus erzielen, die man so als Mensch, ne, niemals so schnell gehabt hätte oder wo man aufwendigen Ausbildungsprozess hätte tätigen muss. Das finde ich sehr, sehr spannend und merken wir auch, wird bei unseren Kunden gerade sehr, sehr viel nachgefragt. Ne? Mhm. Also die Etablierung einer Gen-AI-Plattform, womit ich in allen Domänen des Unternehmens gewisse Dinge automatisieren kann. Jetzt bin ich ja im Customer Experience-Bereich tätig, sehr, sehr spannend finde, ist und was wirklich, sagen wir mal, nahezu alles verändern wird, ist natürlich auch der Marketingbereich mit generativen Content, ne? Also eine Hyperpersonalisierung von Content, der auf mich zugeschnitten ist, der so vorher nicht da war, ne? Wo ich sozusagen ja auch von Unternehmen mehr oder weniger statisch, schon ein bisschen personalisiert, aber jetzt eigentlich hyperpersonalisiert angesprochen werden kann.
Ja.
Da sind wir auch gerade in einigen Projekten unterwegs, Kundenschnittstelle, Automatisierung von Serviceprozessen, Vertrieb automatisieren, also den Outbound-Vertrieb, die Kundenansprache, die Kundenkommunikation zu automatisieren in einem gewissen Grad, ne, bis es zu einem persönlichen Gespräch kommt. Ne, gerade bei uns im B2B-Bereich, wenn man so Richtung Maschinenbau zum Beispiel schaut, ist der persönliche Vertrieb natürlich immer noch gegeben. Aber ich kann ja den Vertrieb, den Außendienst dabei unterstützen, indem die Erstansprache eines Kunden, die Terminvereinbarung mit einem Kunden einfach automatisiert wird und der Außendienst in dem Fall massiv entlastet wird und sich um das kümmern kann, was er machen soll, nämlich eine Maschine verkaufen, mit dem Kunden sprechen.
Da sehe ich übrigens ein Riesenpotenzial im Bereich der Spezifikationen der Maschinen.
Ja.
Ja, wenn du darüber nachdenkst, wie viel Informationen für sehr spezifische Maschinen eigentlich vorliegen, die vielleicht in Einzelpersonen nicht mehr so intensiv verarbeitet werden können, weil es halt einfach zu viele Spezifikationen sind. Dadurch gezielte Nachfrage des Kunden, also wenn der Kunde einfach beschreibt, ich brauche eine Maschine mit den und den Spezifikationen und das System dich dabei unterstützt, das richtige Produkt rauszusuchen.
Absolut.
Ja, denken wir mal über Firmen wie eine Siemens, die Tausende von Produkten haben.
Ja.
Da sehe ich ein sehr großes Potenzial drin.
Sehen wir auch und sehen wir auch durchaus sehr viel Nachfrage. Das ist ja auch eine Art von oder eine Form von Komplexitätsmanagement und für die Menschen, die damit befasst sind, eine Komplexitätsreduktion, in dem automatisch Empfehlungen ausgegeben werden. Ne? Was wir bei Klaas übrigens auch gemacht haben. Ne? Das war ja, das hat ein paar Jahre gedauert, aber mittlerweile kann man das eben. Die Produkte, die wir oftmals, wo die unsere Kunden verkaufen im Manufacturing-Umfeld, sind so komplex, dass sich eigentlich der Mensch damit gar nicht mehr im Detail auskennen kann. Ne? Es ist so viel Technologie drin, es sind so viele Abhängigkeiten drin und da kann eine KI wirklich wunderbar unterstützen. Ne? Und das ist ein schönes Beispiel. Da muss der Außendienst, der im Zweifel diese Maschine verkauft, ja nicht Angst um seinen Job haben, sondern es ist einfach ein Enablement, dass ich viel, viel besser auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen kann und der Kunde dann entsprechend auch eine Customer Experience bekommt, wie er sie erwartet.
Und der Verkaufsprozess, den sehe ich immer noch als eine sehr persönliche Sache, findet zwischen ein oder mehreren Menschen statt.
Ja.
Und das wird auch so bleiben.
Das glaube ich auch. Natürlich könnte man das auch automatisieren. Ne? Man kann auch eine Verhandlung oder eine Auktion automatisieren. Ja. Aber das ist nicht das, wo wir, das haben wir keine Nachfrage nach. Und das erwarte ich auch erstmal in den kommenden Jahren nicht. Ne? Mhm. Immer dann, wenn es einzeln konfigurierte, hoch individualisierte Produkte sind. Ne? Eine Standardware ist vielleicht auch die Erwartung des Kunden. Ich möchte gar nicht mehr mit einem Außendienstler, einem Vertriebler sprechen, sondern ich möchte einfach bestellen.
Ja.
Auch das merkt man natürlich. Ändert sich gerade im B2B-Umfeld. Und das ist ja vielleicht immer etwas hinterher. Ich übertrage ja die B2C-Bedürfnisse, die ich habe, aus meinem privaten Umfeld, wenn ich shoppen gehe im Commerce-Bereich, dann auch irgendwie auf die B2B-Plattform und sage, warum ist das eigentlich in meiner Firma nicht so, dass ich Ersatzteile genauso einfach bestellen kann wie bei einem Amazon ein Buch. Ne?
Das war übrigens die Grundidee von Salesforce.
Genau.
Ja.
Genau. Und da sind wir auch immer noch dran. Wir sind da auf dem Weg. Dafür spüren wir auch viel Nachfrage gerade, dass das so Themen sind, die ihn bewegen und dann auch die Verbindung der einzelnen Elemente. Ne? Es geht ja nicht nur, man kann ja nicht Gen AI oder generell KI isoliert betrachten, sondern ich brauche immer sehr viel, die brauche ich auch nach wie vor, Technik, Architekturkompetenz, um zu sagen, welche Daten habe ich eigentlich wo sitzen und welche Daten machen für welchen Use Case überhaupt eigentlich Sinn.
Ne? Ja. Wie viele KI-Projektanfragen bekommt ihr denn? Oder anders gesprochen, bekommt ihr noch andere Anfragen?
Ich hoffe ja. Wir machen ja auch noch andere Dinge.
Ja.
Wir bekommen schon, also wir sind da sehr, sehr gut ausgelastet und wir müssen jetzt eher schauen, wie wir bei uns auch Lieferfähigkeit, was das Thema anbelangt, herstellen, weil die Nachfrage ist schon gigantisch groß. Also es ist ganz klar, das ist eine der zentralen Wachstumsthemen und in der Vergangenheit war es vielleicht so, dass man das sehr technisch betrachtet hatte. Es ist KI, ich brauche KI-Spezialisten, die vielleicht auch selber Algorithmen dann programmieren und bauen können, Python-Skripte bauen. Durch die Plattformisierung nimmt es ja tendenziell ab. Wir gehen ja jetzt, wir machen ja am Anfang auch Discovery-Workshops mit unseren Kunden, wo wir erstmal reingehen und sagen, was habt ihr, liebe Kunden, denn eigentlich für Ideen, was ihr machen könnt? Ne? Und was schlagen wir aus unserer Erfahrung heraus auch vor? Und da kommen ja dann teilweise hunderte von Use Cases auf, wo es natürlich auch erstmal, wo man bedacht sein muss, womit fange ich an? Ne? Mhm. So immer der Spagat zwischen, wo kann ich einen Quick-Win erzielen und vielleicht auch schon für Begeisterung sorgen, die berühmten POCs. Und was bringt es mir eigentlich nachher? Ne? Ist das ein Case, der auch so dann skalierbar ist, der einen wirtschaftlichen Effekt hat oder einen Einsparkosteneffekt? Das ist so typischerweise das, was man dann macht. Die Plattformen sind dann ja heutzutage, und das ist das Schöne, relativ schnell installiert und betriebsfähig, lauffähig. Da sehen wir, und das war eben was komplett anderes. Ne? Also vor 10-12 Jahren, wenn ich mal das Glasbeispiel nehme, hat man noch gar nicht
große, lange Projekte, viel Custom Development.
Ich will nicht sagen, da gab es noch keine Cloud, aber da hat man sehr viel On-Premises installiert, lokale Installationen gehabt, wo man jetzt natürlich von weg ist. Also das Thema Cloud Transformation ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema, um zu schauen, wie komme ich da hin.
Und wenn du jetzt mal die KI-Projekte, die ihr bisher gemacht habt oder die laufen, vielleicht kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie hoch ist die Rate, die scheitern?
Ich glaube, scheitern kann man ja, definiere scheitern. Ne? Ich glaube, scheitern tun fast gar keine Projekte, sondern sie werden höchstens geschoben. Es kann oftmals, das hatten wir bei Klaas auch öfter, die Erkenntnis erzielt werden, wir haben noch nicht die richtigen Datenstrukturen vorliegen. Wir haben vielleicht nicht die ausreichende Menge an Daten vorliegen oder noch nicht die richtigen Systeme miteinander verbunden. Mhm. Oder wenn es um IoT geht, wir haben unsere Maschinen, unsere Produkte, die wir verkaufen, noch nicht ausreichend mit den richtigen Sensoren vernetzt. Also Vernetzung hört sich ja erstmal einfach an. Ich verbaue ein Kommunikationsmodul und dann kommen da Daten rüber. Das Kommunikationsmodul ist ja dann auch nur ein Device, wo Sensoren vorgeschaltet sind. Ich muss die richtigen Sensoren haben, damit ich die richtigen Erkenntnisse erziele. Mhm. Und wenn ich dann wiederum gucke, wie lange die Entwicklung eines Autos oder einer Landmaschine oder einer Baumaschine dauert, sind das ja auch Entwicklungszyklen, die ich miteinander anpassen muss oder wo ich schauen muss, dass ich eben, ne, Software-Defined Vehicle ist ja ein Riesenthema, wie ich das auch voneinander dann plattformtechnisch trennen kann. Und das sind ja schon immer Herausforderungen. Deswegen würde ich eher sagen, scheitern tun wahrscheinlich fast gar keine Projekte, aber sie erzielen noch nicht die Erkenntnisse, die man sich erhofft hat und muss die vielleicht 1, 2, 3 Jahre nach vorne schieben,
also bis ist die ich Readiness entsprechend das auch habe.
Ne? Und wenn wir jetzt über GenAI sprechen, dann muss man fast sagen, scheitert gar kein Projekt, weil ich brauche tendenziell ja mittlerweile, das hören wir übrigens als Argument, wenn wir auf Kunden aktiv zugehen, wie wäre es, wenn wir uns mal über KI unterhalten? Ja, unsere Datenstrukturen sind noch nicht ausreichend und wir haben noch nicht genug Daten gesammelt. Und das ist schon auch ein erheblicher Techniksprung in den letzten Jahren. Ich brauche nicht mehr riesige Datenmengen, um sofort dementsprechend zum Einsatz zu kommen. Wir haben jetzt auch Kunden, die haben ihr CRM-System vor 6 Monaten live gesetzt und fangen jetzt schon an, mit diesen Daten mit GenAI zu arbeiten, mit einer Data Cloud zu arbeiten. Und das wäre vor einigen Jahren datentechnisch noch nicht möglich gewesen. Da hätte man gesagt, lass uns in 2 Jahren nochmal unterhalten, dann kommen wir wieder, dann hast du genug gesammelt und dann können wir da auch eine KI drauf anwenden. Und das ist jetzt schon erheblich besser und schneller geworden.
Ja. Und gucken wir jetzt mal in die Preisstrukturen rein. Gibt es Projekte, die ihr von Kunden habt, die ihr angefangen habt und wo dann nachher die Erkenntnis war, ja, technisch ist das super, können wir alles machen, aber am Ende rechnet es sich nicht?
Ja, rechnet sich nicht. Also ich sage zum Beispiel, wir haben ja, hatten wir vorhin drüber gesprochen, sehr viel über Predictive Maintenance gesprochen. Ne? Mhm. Was ist das eigentlich der Use Case, wofür, also früher hatte man ja gedacht, als man damit angefangen hat, so sagen wir mal so vor 8, 9, 10 Jahren, das ist ein Premium-Geschäftsmodell, was ich als Service on top verkaufen kann. Ne? Ich gebe dir, lieber Kunde, Bescheid, wenn die Maschine kaputt geht und biete dir einen Service an und dafür zahlst du nochmal im Abo-Modell, in der Subscription einen monatlichen oder jährlichen Betrag. Und da muss man ja fast sagen, das hat sich herausgestellt, das ist nicht monetarisierbar.
Das erwartet jeder eigentlich. Ne?
Ja, genau. Und das ist eigentlich, ich sage auch mal so, dass, wenn wir über Predictive Maintenance sprechen, das ist ja die Champions League der Use Cases, die man umsetzen kann. Ich brauche Connected Hardware, ich brauche Kundendaten, ich brauche KI, ich brauche sehr, sehr viel zusammen. Wenn ich sage, wir kommen mal in das Thema, wir nähern uns dem Thema KI mal an, würde ich andere Use Cases am Anfang umsetzen und nicht gleich Predictive Maintenance. Und da würde ich sagen dann, weil das auch sehr große Investments sind, dass sich das dementsprechend nicht lohnt und der Kunde erwartet einfach, dass ich als Hersteller eines Produkts dem Kunden Bescheid gebe und natürlich den Service mache, wofür der Kunde vielleicht auch bezahlt, wie er das schon immer gemacht hat. Aber das nimmt er nicht als zusätzlichen Mehrwert wahr, dass er dafür Geld bezahlt. Ne?
Aber du kannst es ja umdrehen und kannst sagen, das ist ein Service, den wir aktiv liefern und damit heben wir uns von anderen Herstellern ab.
Genau. Das hören wir schon bei unseren Kunden, und das muss man ja auch sagen, auf einer globalen Ebene erfahren wir sowohl im Maschinenbau als auch im Automotive-Bereich eigentlich überall natürlich einen verschärften Wettbewerb, wo man sagt, die Hardware wird austauschbarer und wo unsere Kunden rein investieren müssen, und diese Erkenntnis ist in vielen Teilen schon da, ist in das Thema Experience, ne? Customer Experience, Brand Experience, Service Experience, wie nehme ich eigentlich das Unternehmen wahr und wie kann ich mich dann von der vielleicht günstigeren Maschine aus Asien noch differenzieren, nämlich indem ich einen Top-Service biete, und dann kommt ja schon auch bei einer Landmaschine zum Beispiel wieder das Thema Uptime. Ne? Ich garantiere dir, lieber Kunde, innerhalb von 8 Stunden hast du jedes Ersatzteil in Europa, was du haben willst, an der Maschine. Das hat der chinesische Hersteller einer Landmaschine vielleicht nicht unbedingt, weil er das Servicenetz nicht hat und die Infrastrukturen nicht hat. Und da übrigens auch mit KI zu unterstützen, welche Teile werden mit welcher Wahrscheinlichkeit eigentlich in welcher Region kaputt gehen, weil ich weiß, in welchen Regionen welche Maschinen fahren, ne? Und da eine Prediction zu machen und diese Predictive Maintenance-Erkenntnisse intern zu verwenden, damit ich einen Top-Service meinen Kunden biete, das sind Use Cases, die sind durchaus auch schon umgesetzt.
Ich glaube auch, dass die Plattformen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wenn du mal eine Analogie zum Privatleben machst, ja, wenn du dir einen Fitness-Sport-Tracker holst, mein größtes Entscheidungskriterium wäre auch da die Plattform.
Das ist so, ja.
Und nicht das Gerät selber.
Das ist so. Und diese Ökosysteme sind ja durchaus wachsend. Da kommt Commerce-Komponenten rein, wo ich wiederum mit Conversational Commerce, ne, Gen-AI-Bots habe, die auch mir personalisiert Empfehlungen geben. Mhm. Da muss man ja auch sagen, die Chatbot-Experience in der Vergangenheit war auch überschaubar. Ne? Das kennt man häufig aus dem privaten Bereich, wenn man irgendwie versucht hat, über einen Chatbot einen Service-File zu lösen, ja, dann war das eine überschaubare Experience.
Besonders das, im Airline-Bereich.
Genau. Auch da gibt es mittlerweile ja wirklich super Lösungen im Einsatz. Ja. Da sind wir auch sehr viele unterwegs, auch im B2B-Bereich, wo dieses Fachwissen einfach schon teilweise gar nicht mehr vorhanden ist. Ne? Mhm. Also man hat oftmals ja im Maschinenbau an den Service-Hotlines Menschen sitzen, die besonders viel Erfahrung haben. Die haben teilweise 30 Jahre Erfahrung an den Maschinen und kennen wirklich jede einzelne Schraube. Aber diese Menschen
wollen irgendwann auch mal in Pension gehen. Ne?
Die wollen in Pension gehen und diese Menschen sterben schon aus. Wir erleben das ja heute in den jüngeren Generationen, dass durchaus auch in eingesessenen Konzernen mehr Fluktuation da ist, dass die Leute häufiger alle 2, 3, 4 Jahre ihren Job wechseln und dass diese Erfahrung, dieser Erfahrungsschatz einfach nicht mehr in den Köpfen der Leute ist. Mhm. Und deswegen brauchen wir einfach KI, um, ich sage so, eine bessere Experience nochmal zu gewährleisten, weil die KI wird immer mehr wissen über alle Maschinen, als ein einzelner Mensch das kann. Aber auch, weil wir einfach diese Menschen zunehmend weniger in den Unternehmen haben.
Ja, jetzt kommen wir mal zu unserer ersten Rubrik und das ist, warum hat mir das keiner gesagt? Und in dieser Rubrik geht es darum, wenn du mit dem Wissen und der Erfahrung, die du heute hast, in der Zeit verrückgesetzt nochmal starten würdest, was würdest du anders machen?
Warum hat mir das keiner gesagt?
Ich glaube, ich würde mit mehr Gelassenheit und Geduld an die Dinge rangehen. Als ich vor 10 Jahren in der Tat mit anfing, habe ich auch gesagt, die Revolution, die passiert schneller. Und ich glaube, man muss einfach mit mehr Gelassenheit die Technologien einfach annehmen und damit arbeiten und auch mit den Widerständen und den Rückschritten, die man hat, einfach dann gelassen umgehen und das wortwörtlich nicht mit nach Hause nehmen, sondern das auch akzeptieren und mit viel Change Management agieren und umgehen.
Ja, du hast, ich meine, die Gelassenheit ist wahrscheinlich auf der Kundenseite nicht immer gegeben, vor allen Dingen nicht unter den Mitarbeitern. Du hast in einem Gespräch mal erwähnt, dass du 90% als Gegner hast. Wie sieht das aus im Detail?
Ja, ich habe eben gesagt, 90% aller Menschen, mit denen ich spreche, zum Thema digitale Transformation oder KI, sind erstmal gegen Veränderungen, ne, nehmen das positiv nach außen wahr. Die setzen sich wahrscheinlich auch auf eine Konferenzbühne und sagen, digitale Transformation ist sehr wichtig, solange es mich nicht selbst betrifft.
Ja.
Und aber mit dem Wissen, also es ändert ja trotzdem nichts. Und wir sehen das ja jetzt auch in der aktuellen Konjunkturphase. Wir müssen uns verändern. Mhm. Wir haben ganz viele Herausforderungen ökonomischer Art, wettbewerbstechnischer Art auf globaler Ebene. Wir müssen diesen Schritt gehen und es hilft einfach nichts. Und das ist ja schon, ist man ja schon fast missionarisch, muss man sagen, unterwegs und versucht eben nach wie vor diese Themen positiv zu besetzen. Ich habe immer, als ich digitale Transformation gemacht habe, von der Demokratisierung der IT gesprochen. Mhm. Die IT sitzt jetzt nicht mehr im Keller oder irgendwo am Rande und es muss irgendwie laufen. Und der Fachbereich sagt, keine Ahnung, was das alles ist, Hauptsache es läuft, sondern Demokratisierung der IT heißt, jeder muss sich mit IT auseinandersetzen und auch als eine der Disziplinen mit KI, weil sie wird flächendeckend im Einsatz sein. Sie wird uns privat nutzen, weil wir wahrscheinlich alle virtuelle private Assistenten in Form von KI haben werden und sie wird flächendeckend in den Unternehmen im Einsatz sein, weil ich glaube, wenn wir das Thema nicht angehen, dann haben wir irgendwann ein ganz großes Problem als Wirtschaftsstandort in Europa oder ja, Deutschland, ne, wo wir stark im Manufacturing eben sind. Wir müssen jetzt diese nächste Stufe gehen. Das erzeugt Ängste. Das wird aber auch begeistern und wir werden da mit Sicherheit noch viel Veränderung erleben und das muss man positiv annehmen.
Und wenn wir nach Elon Musk gehen, nach seiner Vision, dann haben wir bald alle einen Roboter zu Hause.
Ja, genau. Da kriege ich dann vielleicht auch ein bisschen Angst. Vielleicht kann er meine Kochkünste unterstützen, ne? Dann fände ich es gut. Genau, da wird noch sehr, sehr viel passieren. Und ja. Ich höre immer von einem Kollegen gerade das Statement, das, was die Technologie heute kann versus das, was in den Unternehmen im Einsatz ist, diese Diskrepanz war eigentlich noch nie größer. Und das müssen wir versuchen aufzuholen, ne? Sonst sind wir wirklich irgendwann abgehängt.
Kommen wir mal zu den richtigen Strategien. Wir haben ja schon ein bisschen über KI-Readiness gesprochen. Ja. Wir haben über das Datenthema gesprochen. Ein ganz wichtiger Bereich ist ja noch die richtige Strategie, mit der eigentlich alles anfängt. Wie unterstützt ihr eure Kundinnen dabei, zu dieser Strategie zu kommen?
Ja, wir gehen in Enablement- und Discovery-Workshops, ne, dass wir erstmal gemeinsam die Use Cases definieren und uns, das ist einmal sozusagen die fachliche Seite, ja, ne, was wollt ihr eigentlich, was verfolgt ihr für Ziele mit KI? Ne, wollt ihr wirtschaftlich besser dastehen? Wollt ihr neue Geschäftsmodelle initiieren oder sollen eure Produkte damit versehen werden und damit besser werden und sich differenzieren? Es gibt ja ganz unterschiedliche Strategien oder auch Unternehmen, die wollen alles haben, wo es dann auch um eine Priorisierung geht.
Oder einfach nur mitschwimmen.
Einfach nur mitschwimmen, weil es alle tun. Ne? Mhm. Das klar, das ist gerade ein Thema, was sehr viel auch von C-Leveln getrieben wird. Ne? Man unterhält sich und wir machen übrigens auch KI. Wie sieht es denn bei dir im Unternehmen aus? Und dass das dann natürlich so top-down runterkommt, was aber auch gut ist. Ne? Ja. Ich sage immer, man braucht ein Bottom-up-Enablement, man braucht ein Team, Verschworene in Unternehmen, die diesen Change-Prozess mit neuen Technologien mitgehen wollen. Man braucht aber auch top-down das Commitment und die Budgets, das durchzudrücken. Weil sonst, ich muss ja auch Budgets initiieren und sagen, ich brauche die Mittel dafür. Insofern, das ist Strategie. Ich bin gerne ein Pragmatiker, wo man schnell ins Doing kommt. Und ich glaube, die Plattformen geben das her, wo danach Lust auf mehr entsteht. Mhm. Was wir aber mittlerweile ganz massiv machen, ist das Thema Kommunikations- und Change-Management, was wir fast verpflichtend mitverkaufen. Als ich vor 21 Jahren habe angefangen zu arbeiten, musste man immer noch auf Zwang mitverkaufen. Wir brauchen übrigens noch Projektleitung in den Projekten, wo es immer hieß, das macht doch einer nebenbei. Ne? Das ist
nicht so wirklich.
Ne? Das ist mittlerweile überhaupt kein Thema mehr, sondern natürlich hat man immer ganze Produktorganisationen. Wir reden ja viel über Produkte, die wir dann entwickeln, die das mitbringen. Heute sehe ich da so ein bisschen so einen Wiederholungseffekt im Bereich Change Management, wo wir sagen, ach ja, Change Management, das kostet mich jetzt nochmal 5% mehr, das brauchen wir nicht, das machen wir irgendwie nebenbei. Das geht ja von alleine. Und eigentlich zeigt die Erfahrung, dass es ultimativ wichtig ist, jeden Menschen, der davon betroffen ist, auch mitzunehmen, damit man auch einfach diese Barrieren aus dem Weg räumt.
Und die Vorurteile.
Und die Vorurteile und dass so ein Thema positiv besetzt ist. Mhm.
Ja, das stellen wir auch fest. Ich meine, du hast die Parallele zur Digitalisierung schon genannt.
Ja.
Sich tolle Visionen zu machen, Proof of Concepts und so, das ist das eine. Aber es nachher in die Umsetzung zu kriegen, ist halt nochmal.
Ja, das ist die Königsdisziplin, exakt, wenn man so will. Ja. Ne? Und das ist ja das, wovon nachher alle leben. Weil sonst kommt immer mal an, was ist denn eigentlich mit unseren neuen Geschäftsmodellen, die wir da mal initiiert haben. Da gab es doch tolle YouTube-Videos zu. Also man konnte sich ja auch im Rahmen der digitalen Transformation oder jetzt mit KI sehr gerne mit schmücken und nach außen, die kommen, wir machen ganz viel in KI. Und ich sage, das ist aber erst abgeschlossen, wenn es wirklich läuft, in den Organisationen lebt, ne, und gelebt wird und daraus dann auch sich skaliert und weiterlebt, mehr Use Cases, ne, dass Fachbereiche selber animiert sind, auf neue Use Cases zu kommen und das dementsprechend so solche Themen weiterentwickeln.
Ja, Philipp, jetzt haben wir zum Ende noch eine weitere Rubrik und das ist der Folgetipp der Folge. Da geht es darum, was hast du für Tipps, wo ziehst du deine Informationen her, was inspiriert dich, was kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen hier an Tipps geben?
Der Folgetipp der Folge.
Ehrlicherweise, ich informiere mich ganz extrem viel bei LinkedIn, was passiert eigentlich in der Welt, und versuche das sehr schnell auf uns selber bei MAP in der Organisation zu übertragen, probiere dann Dinge selber aus, um zu gucken, funktioniert das wirklich so und ist das so, ne? Und word of mouth, ne? Und einfach die Dinge weiterzutragen. Also ich finde, das ist extrem wichtig. Ich schaue auch bei Amazon, welche KI-Bücher sind gerade so in den Charts, was muss man mal gelesen haben, wo entwickeln sich auch vor allem die einzelnen Regionen KI-technisch hin, was machen die Chinesen zum Beispiel, was auch Amerikaner, wie stehen wir als Europäer da, also auch das wirklich auf so eine vielleicht makro-globalpolitische Ebene zu heben, das interessiert mich immer sehr stark und das sind Bücher vielleicht mal spannender und mal weniger spannender, aber dümmer machen sie auf keinen Fall.
Sehr schöner Tipp. Vielen Dank. Philipp, es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Wir hatten eine spannende Diskussion, wie ich finde. Ich freue mich, dich in Zukunft hier nochmal begrüßen zu dürfen und bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch.
Danke, Patrick, für die Einladung. War ein sehr schönes Gespräch.